Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche gibt es ein HDF-Special. Ein Special zu dem absolut legendären Format. Und dazu haben wir für euch exklusive Infos von Axel, dem Videografen von HDF, der für diese ikonischen Videos verantwortlich ist, mit Hintergrundstories zu den erfolgreichsten HDF-Videos. Aber natürlich schauen wir uns auch an, was ist HDF überhaupt, wie ist das Format entstanden, wer steht dahinter, wie funktioniert es, was ist das Besondere daran, unsere persönlichen Highlights, aber auch die absurdesten HDF-Stories. Und natürlich die große Frage, weil jetzt die 8. Staffel wieder da ist, kann HDF wieder so einen Hype erlangen, wie es das früher hatte? Das alles besprechen wir heute. Also viel Spaß bei der neuen Folge. Nach nur einem Spot geht's los. Let's go.
Werbung.
Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen auf Instagram oder hier in den vergangenen Folgen. Wir haben ja einen neuen Partner bei Deutschrap Plus und zwar Riggs London, ein Dufthersteller aus UK. Die Düfte sind extrem hochwertig, intensiv und langanhaltend. Und das Krasseste ist, ihr bekommt 100 Milliliter Eau de Parfum für 49,95 Euro. Und wir haben jetzt alle Düfte mal nach Hause geschickt bekommen und die Möglichkeit, die eine Zeit lang zu testen. Und deswegen, wir haben uns noch nicht abgesprochen, bin ich sehr gespannt. Lennart, was ist denn jetzt nach dieser ganzen Zeit dein Lieblingsduft?
Ja, wir haben ja so gemeinsam ein Testing gemacht. Und ich habe mich schon vor dem ersten Mal riechen verliebt gefühlt. So, weil wir hatten die ja alle zur Auswahl, aber ich wusste schon so, dass dieses dunkelblaue Flakon bei dem Duft Novus, das hat mich so direkt gecatcht. Und seitdem, ich liebe diesen Duft. Also, weil ich habe so oft Situationen, ich treffe mich irgendwie mit Freunden und man weiß nicht, was der Abend bringt. Kann sein, man geht nur was essen, aber vielleicht geht man auch noch in eine Bar oder sogar in einen Club. Oder wenn ich so auch an früher denke, so, wenn man noch so zur Uni gegangen ist, oder kann auch sein, man macht danach noch irgendwie was mit Freunden oder geht zwischendrin ins Gym oder so, ne? Mhm. Und man braucht einfach so einen Alltagduft und ich fühle mich einfach so richtig wohl, wenn ich so einen Duft habe, der einfach richtig fresh riecht, der einen so fresh fühlen lässt und so zu jeder Situation passt, dass man so auf alles vorbereitet ist. Und da ist einfach Novus von Riggs wirklich der perfekte Duft für mich.
Ja, ich erinnere mich auch daran, als wir die zusammen gerochen haben, war das echt so ein Highlight-Duft. Vor allem, ich finde es auch cool, dass bei Riggs immer so diese Duftpyramide mitgeliefert wird. Und zum Beispiel Novus sind ja so pinke Pfefferkörner, Rose, aber auch Patchouli drin. Also so ein mega komplexer Duft. Fühle ich auf jeden Fall. Und ich finde, der passt auch wirklich zu dir. So ein etwas frischerer Duft. Und wir wollten euch hier so ein bisschen so eine Empfehlung aussprechen, was ihr vielleicht auch so als Blind Buy einfach mal holen könnt. Wie gesagt, 49,95 kosten ja die Düfte. Was ich auf jeden Fall noch mit reinwerfen würde, wäre auf jeden Fall der Duft Skepta. Das ist so der Bestseller und finde ich auch so ein absoluter Signature-Duft, also helles Leder, komplexe Noten mit Safran, Kardamom, so kann man sich das vorstellen, riecht auch so ein bisschen so rich und elegant und wirklich was, was so der Duft werden kann, für den man einen persönlich kennt, von daher das mal als zwei Empfehlungen, wie gesagt, Riggs London, check den Link in den Shownotes aus, 100 Milliliter Eau de Parfum für 49,95 € und wahnsinnig gute Qualität. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, zum Beginn eigentlich auch passend zum Thema. Wir hatten zuletzt zwei Artists im Interview, für die das HDF-Format von AgroTV auch ein krasser Hebel in ihrer Karriere war. Zum Beispiel Marjo, der ja bei uns im Interview war, hat das sogar da drin erwähnt und hat gesagt so, ey, das war der Grund, warum Banger Musik ihn damals gesigned hat. Also das HDF von Marjo und Jasko war der Grund, wieso Farid Bang auf die aufmerksam geworden ist. Und danach haben die sich getroffen, Verträge wurden gemacht und die hatten plötzlich einen Vertrag bei einem der größten Deutschrap-Labels. Und auch für einen Nate57, unser aktuelles Interview, was jetzt gerade letzte Woche erschienen ist, war der HDF auch eine krasse Bedeutung. Der hatte ja so eins mit Telly Tells, vielleicht erinnerst du dich noch daran, ich kann mich noch, ne, das war auch so ein legendäres HDF. Ich würde sagen, das ist auch so eins der stärksten HDFs, wenn man das so sagen kann, so, ne? Also, das hat damals schon einen heftigen Hype generiert, wie die da auf St. Pauli, ich glaube, an dieser U-Bahn-Station gerappt haben. Und Nate, jetzt bei uns im Interview, geht auch gerade richtig krass ab. Also, checkt das auf jeden Fall mal bei YouTube oder natürlich auch hier im Podcast. Bei YouTube hat das jetzt innerhalb von 2 Tagen 5000 Views gemacht. Wenn ihr ein bisschen supporten wollt, dann checkt gerne mal diese neue Hype-Funktion. Da kann man ganz kostenlos innerhalb von wirklich, also, so, ne? Man kann einfach dreimal klicken und dreimal mit Punkten hypen und dann kommt man da in so eine Chartplatzierung bei YouTube für kleine Kanäle, wo man so in die Top 100 kommt mit der Folge. Also wenn ihr das alle macht, wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Sehr, sehr krass, wie dieses Interview mit Nate abgeht. Und ja, wieso machen wir jetzt diese Folge mit AgroTV HDF Special? Ich glaube, uns beiden brennt das eigentlich schon seit Jahren auf der Seele, da mal so dieses HDF-Format hier bei uns im Podcast zu behandeln. Und jetzt haben wir gedacht, ey, es macht einfach Sinn. Ich kann mich dran erinnern, letztes Jahr kam ja so dieses Comeback von HDF, als Ammo released hat. Und das war dann so der Beginn der achten Staffel. Dann war es aber auch so eine Zeit lang etwas ruhiger und dieses Jahr sind jetzt aber echt sehr, sehr viele HDFs erschienen und für uns beide hat das natürlich einfach auch eine sehr krasse persönliche Bedeutung. Wir sind damit aufgewachsen, es war glaube ich so die Zeit, wo wir einfach auch angefangen haben zusammen abzuhängen und da ist irgendwie gefühlt jede Woche oder alle zwei Wochen so ein HDF-Clip rausgekommen und da waren halt alle Deutschrap-Legenden eigentlich, hatten irgendwie ein Video. Und es ist ein Format, was, glaube ich, sehr, sehr viele Deutschrap-Fans für immer begleitet hat. Und das sieht man halt auch daran, dass zum Beispiel so ein Künstler wie Ammo, der ja ganz klar Newcomer ist, schon der hat das in Kinderjahren irgendwie so aufgesaugt, wie halt seine Idole von Haftbefehl, Chelo Abdi, Oleg Sesh, Rata dort aufgetreten sind. Und für den war das dann auch eine Ehre, jetzt in der neuen HDF-Staffel mit dabei zu sein.
Ja, und ich finde auch die neue Staffel hat eine richtig krasse Artist-Dichte. Also man vergisst manchmal, dass damals zu den HDF-Zeiten, man erinnert sich natürlich nur noch an die allerkrassesten und die man selber viel gehört hat. Und die Hochphase so 2010, 2015 ist halt schon eine Weile her. Deswegen hat man, glaube ich, so eine bisschen verschobene Erinnerung. Aber wenn man sich jetzt mal die neue Staffel anguckt, da ist irgendwie Casey Rebel, da sind die 1019 Jungs dabei, Flair, Saad, Ramo, Wasel, Chelo, Abdi und so weiter, X-Wave, Ammo hast du gerade schon genannt. Also übel krass, was da eigentlich jetzt am Start ist. Und deswegen finde ich diese Folge heute auch echt spannend, weil wir mal so ein bisschen diesen Vergleich ziehen können. Ne? So neues HDF, altes HDF, was geht da so, wie sind die Unterschiede? Aber vielleicht fangen wir mal an mit ein bisschen Einleitung, ein bisschen Grundlagenarbeit, was denn HDF überhaupt ist, was das Besondere daran ist.
Yes, genau. Also HDF steht für Halt die Fresse und ich habe jetzt noch mal so ein bisschen geschaut. Diese HDF-Clips kommen ja über den YouTube-Channel AgroTV raus und jetzt habe ich mal geschaut, ey, wem gehört AgroTV überhaupt? Und das gehört tatsächlich, also laut Internet, gehört das den drei Gründern von Agro Berlin. Die sind auch Geschäftsführer von der AgroTV GmbH, die 2012 gegründet wurde. Aber AgroTV als YouTube-Channel wurde schon zu Agro Berlin-Zeiten kreiert. Also so 2007, 2008, als YouTube so losging und das überhaupt so in den Anfängen war und so klar wurde oder sich angedeutet hat, dass jetzt so Musikvideos vielleicht in Zukunft nicht mehr Viva MTV so die krasse Bedeutung hat, sondern eben da plötzlich ne, das Internet größer wird und so. Da haben die das Ganze dann ne, den AgroTV-Channel gestartet und die ersten Musikvideos, die da sind, sind auch noch so Sido- und Flair-Musikvideos und alle, die halt damals bei Agro waren. Und in der AgroTV-Beschreibung bei YouTube steht drauf, AgroTV ist einer der ältesten und größten Independent-Hip-Hop- und Rap-Channel Deutschlands. Entstanden aus dem enormen Video- und Musikkatalog des Kultlabels Agro Berlin, bietet AgroTV heute eine große Variation an Inhalten. Das Erfolgsformat Halt die Fresse, Videopremieren von ungezählten, namhaften Rap-Artists, Spezialformate wie, und dann werden ein paar aufgezählt, machen AgroTV mit über 2 Millionen Abonnenten und über 1,6 Milliarden Views zum stärksten und unabhängigen Hip-Hop-Kanal auf YouTube in Deutschland. Also das mal so als Grundfakten. Und jetzt habe ich mal geschaut, wann ging dieses HDF-Format überhaupt dann so richtig los, ne? Also weil AgroTV, der YouTube-Channel wurde, wie gesagt, 2007, 2008 wurde der schon gestartet. Und dann am 6. April 2009, also genau 5 Tage nach der Bekanntgabe, dass Agro Berlin für immer zumacht, also das Label für immer geschlossen ist und Sido und Co. nicht mehr da drauf sind, 5 Tage danach wurde dann der erste HDF-Clip hochgeladen. Und jetzt kleine Quizfrage. Ich weiß nicht, ob du vielleicht im Vorfeld das auch gesehen hast. Okay, vielleicht brauche ich gar keine Option nennen. Was war das erste HDF jemals?
Nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Da gebe ich dir mal ein paar Optionen zur Auswahl. Also A, Alphagan, B, Automatik und C, grüne Medizin.
Boah, ich weiß es und ich weiß sogar eine witzige Hintergrundgeschichte dazu. Es war grüne Medizin, oder?
Ja.
Und das Witzige, was ich jetzt noch im Vorfeld gehört habe, ich hatte mir ein Interview mit Axel angeguckt, also dem Videografen von oder Head of Production, wie auch immer man den Titel nennt. Der hatte nämlich erzählt, es war halt alles so diese Zeit, also MTV und Viva so am Absterben waren. Die Rapper haben trotzdem irgendwie so super teure Musikvideos noch gedreht für 50.000 Euro, was weiß ich, also so Hochglanzvideos einfach. Und die wurden dann aber nicht mehr wirklich gespielt und alle waren so ein bisschen abgefuckt darauf. Und dann hat Flair nämlich gesagt, ey, wir brauchen irgend so ein neues Format, irgendwas, was man so schnell produzieren kann, was man immer wieder machen kann. Und er war quasi so der Ideengeber dazu. Und so ist diese Idee entstanden. Und dann hat Axel eben angefangen, diese Videos zu drehen. Und es gab tatsächlich vor Grüne Medizin noch andere HDFs, die schon produziert waren, die aber noch mit so Cuts waren. Also die waren nicht so, wie man das HDF-Format heute kennt. Und die hatten sie schon aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht. Und dann war es soweit, dass sie das HDF mit Grüne Medizin gedreht haben. Und die haben so krank abgeliefert, dass es halt am Ende ein One-Take war. Und dann hat anscheinend Axel irgendwie zu Spectre und was weiß ich, wem dann noch gesagt, so, ey Leute, das muss HDF sein, nicht die, die wir davor gedreht haben. Das muss so ein One-Take-Format sein. Und so ist es dann entstanden, dass die das erste Video waren und quasi dann diesen Grundstein gelegt haben für diese One-Takes. Ja, fand ich auch spannend.
Heftig,
und
geil.
Was ich auch spannend fand, was ich auch nicht wusste, jetzt kann ich mal Sachen hier droppen. Ich dachte auch immer, es sind so One-Take-One-Takes, also weil ja so viele Sachen so random passieren, wie, keine Ahnung, dass bei Haftbefehl dieser eine da sich am Baseballschläger den Kopf stößt oder die Bazooka rausholt oder was weiß ich, so legendäre Szenen halt. Aber anscheinend ist es so, dass es halt, es ist am Ende ein One-Take, der aber häufiger aufgenommen wird. Und der Hauptgrund dafür sind meistens nicht die Artists selber, sondern die Leute im Hintergrund, die diese Videos ja so legendär machen. Und das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, wenn dann so ein Axel hinkommt mit seiner Kamera, die stehen da alle und der Artist, der kennt das von der Bühne, ne, der rappt dann sein Ding in die Kamera und die im Hintergrund sind aber so ein bisschen schüchtern und sind so, jo, was geht, halt die Fresse und sowas, ja. Dass es halt ein paar Anläufe braucht, dass Axel die wirklich so anschreien und sagt so, Junge, du jetzt mal schrei ein bisschen, halt die Fresse, bla bla, und dass die so richtig ausrasten, bis man dann den finalen Take hat. Also,
wild. Ey, das war mir auch neu und habe ich erst so richtig realisiert, nachdem Axel uns auch so das Material gegeben hat, so an Sprachmemos zu einigen Fragen, die wir hatten, wo wir später zu kommen zu dem Special. Aber du hast gerade ein paar wichtige Punkte gesagt, ne? Also, was war das Besondere von diesem Halt-die-Fresse-Format? Es waren One-Take-Videos, also ohne Schnitt, einfach einmal durchgefilmt, zack, zack, also auch so viel, so in einer halben Stunde einfach gedreht. Und ich meine, ich habe irgendwann mal so eine Info gehabt, als es dann so ein bisschen zum Geschäftsmodell sozusagen auch wurde oder der, ne, das hat dann einfach halt auch eingeschlagen, das ganze Format, dass man, glaube ich, so für 500 Euro dann da halt auch so ein HDF bekommen hat. Also irgendwann später dann, glaube ich. Weiß ich nicht ganz genau, ob das stimmt, aber das war so eine Zahl, die ich gesehen habe. Und ja, es war halt immer lustig wegen diesen ganzen Leuten im Hintergrund, wegen diesem, dass am Anfang sehr viel halt die Fresse in die Kamera geschrien wird. Dann gab es natürlich auch viel Shitstorms oder auch negative Kommentare oder Hate oder dieses so in den Kommentaren drüber lustig machen. Ich kann mich auch dran erinnern, einen Haftbefehl, der dieses ganze Format ja auch irgendwo geprägt hat, der hat am Anfang sehr viel Hate und Dislikes bekommen bei seinen Videos und so, ne, weil das halt so pur Gangster war und viele das noch gar nicht so kannten. Und es hat halt irgendwann dann auch zur Promo-Phase von den Deutschrappern dazugehört. Also die Tracks, die da drin waren bei dem HDF-Format, waren dann meistens halt auch auf einem Album drauf. Und das Krasse ist, finde ich, dass halt viele kennen gar nicht die Titel von den Tracks, die bei HDF gezeigt werden, weißt du? Also man weiß so, ah, das HDF von Chelo und Abdi, und dann weiß man aber gar nicht so, hä, wie heißt der Song eigentlich? Ja. Weil halt so präsent dieses so HDF Staffel 1 Track 300, Track 33 oder so ist, so weißt du, so, und dann weiß man nur, ah, das HDF von Chelo Abdi, ah, das HDF von Grüne Medizin und so. Aber natürlich haben die Songs auch alle Songnamen.
Ja. Ja, true. Also ich muss sagen, mir ist es auch, also ich habe relativ spät, wenn ich vergleiche mit, wann ich angefangen habe, HDFs zu hören, das gecheckt, also dass es diese Songs auch gibt, also wie bei FFM-T-Shirt oder Effizient oder was weiß ich, weißt du, so, das waren halt so Sachen, das war für mich so ein HDF von denen. Ich habe das irgendwie, warum auch immer, nicht mit einem Album-Track verbunden oder halt viele andere bei SSIO und sowas. Aber ja, ich finde es auch, also als Format einfach so spannend und es ist halt auch wirklich so ein großer Teil Deutschrap-Kulturgeschichte. Also das ganz was Einzigartiges. Was ich mir aber auch im Vorfeld immer angeguckt habe, was ich bis jetzt nicht 100% gecheckt habe, vielleicht weiß es ja jemand und kann es uns mal irgendwie schicken, wie du habe ich geguckt, wer steckt denn dahinter irgendwie, weil so AgroTV, ich habe dann gesehen, es gibt die AgroTV GmbH, die hat aber zum Beispiel seit 2012 keine Sachen mehr veröffentlicht im Bundesanzeiger oder so, das kann sein, dass die unter eine gewisse Umsatzgrenze gerutscht sind oder dass sie einfach nicht mehr operativ sind, ich check nicht ganz, wer dahinter steckt, wenn so Axel in Interviews darüber spricht, dann nennt er meistens nur Spec da und jetzt nicht irgendwie Halil oder was weiß ich, Speicher oder was, wer da alles so bei Agro mit dabei war und so. Deswegen, das ist für mich so ein bisschen so ein Fragezeichen. Also, wem gehört AgroTV? Vor allem halt auch, weil der dieses HDF-Format dabei ist, aber halt auch der Channel an sich, wo ja auch nicht HDF-Videos rauskommen. Für mich nicht, also habe ich noch nicht so 100% verstanden, was da abgeht und was ich auch.
Ich glaube, das gehört zu, also den Agro-Berlin-Gründern, also ja. Weil die halt als Geschäftsführer genannt werden. Das war das, was ich eingangs erwähnte und halt auch, dass ich glaube, so im Jahr 2022 oder so haben die nochmal sich Bild- und Videorechte oder irgendwie nochmal eine Markeneintragung für Agro-Berlin auch getätigt. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach noch aktuell ist. Aber was man halt ganz klar sagen muss, weil es ja jetzt heute nicht um AgroTV an sich geht, sondern wirklich um dieses HDF-Format, da ist der Macher dahinter wirklich exzellent. Also der halt diese Kameraführung macht, der da hinfährt immer, der das dann halt so mehr oder weniger als One-Man-Show halt alles abdreht und so. Okay. Das ist halt so Axels Format, was er halt schon seit eh und je prägt. Und ich weiß nicht ganz genau, wie das so am Anfang war. Vielleicht hat er das so mit Spectre ein bisschen kreiert halt oder ein Flair hat eine Idee reingegeben. Aber ich glaube, dieses HDF-Format ist halt so einfach das, was so Axel so, ne, so ja.
Also,
wie Produktmanager-mäßig so gehört. So,
ja. Ja. Er ist auf jeden Fall der Mann hinter der Kamera. Und was ich auch spannend fand, dass er auch teilweise die Songs auswählt, also dass die Rapper manchmal hinkommen und sagen, ich will Krass. Den und den, aber er das dann auswählt. Und was ich auch noch spannend fand, das mit den 500 Euro, das hatte ich auch immer irgendwo gehört und war mir aber trotzdem nicht ganz sicher, wie das so geregelt ist von den Einnahmen und den Rechten her, weil wenn du da jetzt so Rapper hast, wie, keine Ahnung, ich hatte ja eben aufgezählt, neue Staffel, Casey Rebel, Wasel, Chelo, Abdi, das sind ja große Labels dahinter und so, wie funktioniert das, wer behält die Kohle, dann ich meine, es war früher auch dann eine Zeit lang so, dass der Deal war, ey, ihr Rapper, ihr habt so diese Songs, die wir ja gerade auch besprochen haben, auch auf den Alben sind und euch gehören halt die ganzen Einnahmen von den Streams auf Spotify und so. Ihr bekommt aber durch unseren riesigen Channel AgroTV kostenlose Promo dafür und wir verdienen halt das, was wir über die YouTube-Einnahmen und sowas generieren. Also so habe ich irgendwie gedacht, war immer der Deal. Also das ist halt das, was so über YouTube reinkommt, AgroTV gehört. Jetzt habe ich aber ein Interview gesehen von Axel bei Tierstar und das fand ich irgendwie dann wiederum spannend, wo er gesagt hat, ey, das Format ist halt so aufgebaut, die Rapper behalten die komplette Kohle, die bekommen alle YouTube-Einnahmen, die bekommen selbst, also wenn Werbung eingeblendet wird in den Videos, also so diese YouTube-Werbung sozusagen, ja, so dann bekommen die Rapper auch das plus Spotify plus alles, also so AgroTV verdient eigentlich gar nichts daran und jetzt haben die es neuerdings nur so gemacht, dass sie in der neuen Staffel jetzt Sponsoren mit dabei haben und das sieht man jetzt in der neuen Staffel immer so am Anfang, dass dieses weed.de, weiß ich so, ja, so ein Ding kaufen, ich auch gesehen, dass das so ja. eingeblendet wird und das, so wie ich es verstanden habe, AgroTV mit HDF nur noch darüber Geld verdient mit den HDFs. Also durch Sponsorings und so, ja.
Heftig, weil ich dachte so, dass das wirklich wäre, so wie früher. Also ich meine, da gab es ja noch gar nicht Spotify zu dem Zeitpunkt, wo halt HDF groß wurde. Und ich dachte halt einfach, da war ja auch einfach die Deutschrap-Szene noch so. Es gab so hiphop.de, 16 Bars. Und die hatten ja auch große Channels, worüber Rapper released haben. Und dann gab es halt AgroTV. Und ich dachte wirklich, dass halt so AgroTV halt so die Einnahmen an sich von diesem YouTube-Ding bekommt. Aber für die ist halt so, für die Rapper ist es halt auch nice, bei AgroTV zu releasen, weil du bekommst dadurch halt eine große Reichweite. Und bei vielen Rappern war das auch so mäßig Startschuss für eine aufbauende Karriere. Also das, ne, habe ich eingangs erwähnt, zum Beispiel diese Geschichte mit Majo und so. Also das war übel der wichtige Kanal einfach. Deswegen finde ich es krass, dass sie damals auch gar keine, also dass sie auch YouTube-Einnahmen weitergegeben haben an die Rapper. So ein Fakt noch zum Schluss ist, dass man für 3 Millionen Klicks eine HDF-Gold-Auszeichnung bekommen hat. Also das war dann immer so eine Goldplatte, wenn man 3 Millionen erreicht hat. Das haben auch nicht so viele geschafft, so glaube ich. Und weil da damals halt auch noch die Szene ganz anders war, ne, und einfach das noch gedauert hat, bis man so eine Klickzahl erreicht hat. Und dann hat man auch ein neues Video mit Track aufgenommen, wo man dann die Goldplatte ganz stolz reingehalten hat. Dann gab es auch Doppelgold, also wenn man so mehrere HDFs hatte, die jeweils 3 Millionen erreicht haben. Und es gab aber auch dann HDF Platin für 6 Millionen Klicks. Und da hat es zum Beispiel Haftbefehl geschafft, aber auch ein Echo Fresh. Und da kleiner Funfact, was ich gerade gesehen habe. Also einmal so, ich habe mir dann das Video angeschaut, wo er diese Platinplatte überreicht bekommen hat. Das war bei irgendeinem Event in so einer großen Halle, also auch so konzertmäßig. Aber irgendwie war das auch so ein YouTuber-Event, wie so, keine Ahnung, irgend so ein Video-Marketing-Event oder sowas, glaube ich. Und da hat er dann diese Platte von Simon Desi überreicht bekommen.
Was?
Ja, safe. Da waren auch so Waititi und so, glaube ich, auf der Bühne und so. Also ganz wild irgendwie. Und jetzt habe ich gesehen, dass diese Platinplatte von Echo bei eBay Kleinanzeigen versteigert wird. Was denkst du denn, für wie viel die im Moment drin ist? Und das auch schon seit 2022. Also die geht nicht weg anscheinend. Ich sag dir mal ein paar Zahlen. 300 Euro, B 480 Euro. C 700 Euro und D 3000 Euro.
Ich habe direkt im Anschluss danach noch eine Story, die ähnlich ist und deswegen sage ich 3000 Euro.
Hey, das ist falsch. Die ist im Moment für 480 Euro drin, was? Runtergesetzt von 650 Euro. Und dazu kommen natürlich noch über 7 Euro Versand, aber auch wild.
Hey, lass die mal kaufen. Was? 480 Euro für was?
Ist so.
Okay, krass, weil es gibt noch eine, also das ist so einer der größten Skandale rund um HDF, glaube ich. Das ist nämlich die Story mit Farid Bang. Der hatte, der hatte nämlich auch ein HDF gedreht und hat dann eben seine 300 Millionen Views gemacht und hat dann dementsprechend sein HDF Gold verdient. Also hat er einen Award bekommen, diese physische Platte plus einen neuen Clip, wie du es eben erzählt hast. Und das war aber so diese Zeit, wo gerade dieser Beef mit Berlin und Düsseldorf oder NRW, Berlin und so komplett aufgebrannt ist. Und dann hatten die schon dieses HDF-Gold-Video für Farid Bang gedreht. Das sollte rauskommen. Es kam dann sogar auch ein Video raus auf dem Agro-TV-Kanal, der, glaube ich, sogar irgendwie so den Titel hatte mit so Farid Bang, HDF-Gold, whatever. Aber anstatt, dass man da einen Farid rappen sieht, war es dann einfach nur so ein Standbild. Und darüber war folgender Text gelegt: Wir beglückwünschen Farid Bang zu seinem HDF Gold Award für über 3 Millionen Klicks auf AgroTV, Ausrufezeichen. Zu diesem Anlass hat HDF einen Live-Auftritt in Düsseldorf gedreht. Der in dem Video vorgetragene Text richtet sich hauptsächlich gegen unsere Heimatstadt. Wir als größtes Berliner Hip-Hop-Label fühlen uns in der Verantwortung. Deshalb haben wir uns entschieden, den Goldclip von Farid Bang nicht zu senden. Shit happens, frohes Fest. Also es war so um die Weihnachtszeit irgendwie. Und anscheinend soll Farid Bang da in dem Clip gar nicht mal unbedingt so Berlin als Stadt so gedisst haben. Er hat irgendwo in einem Interview auch gesagt, dass er halt viele Freunde in Berlin hat. Es ging aber halt sehr stark gegen Berliner Rapper. Ich glaube Sido und so ein bisschen auch gegen Alpagan. Und um dem Ganzen noch eins aufzusetzen, hatte Farid Bang dann seine Goldplatte, die er da bekommen hatte, auf eBay versteigert. Und es gibt sogar jetzt noch Videos auf YouTube, also wo man sieht, wie Leute so ihren Screen gefilmt haben und dann da mitgeboten haben. Auf dem Video, was ich gesehen habe, war der aktuelle Preis 42.000 Euro und die Person hat dann 90.000 Euro geboten. Und dann hat man schon so in den Kommentaren gemerkt, wie so, oh mein Gott, der ist dumm, 90.000 Euro. Und ich habe dann nur in einem Forum einen Post gelesen, wo jemand geschrieben hatte: Wie bereits berichtet, hat Farid Bang seinen AgroTV Halt die Fresse Gold Award bei eBay als Auktion eingestellt. Die Auktion ist nun beendet. Der Gold Award wurde für sage und schreibe 128.050 Euro verkauft. Was? Also so komplett What gestört. Man muss aber einen Disclaimer dazu sagen. Also ich habe mies recherchiert, ja, so, und ich habe nur das gefunden. Es gibt andere Quellen, die sagen 13.000 Euro. Der Grund, warum es nicht ganz so klar ist, ist, dass man damals, war das bei eBay so eine Funktion, du konntest so dein Angebot noch zurückziehen. Und das gab es früher öfter, dass sich so Angebote so hochgeschaukelt haben und dann konnte man es so 10 Sekunden vor Ende der Versteigerung so wieder zurückziehen und sowas, weißt du, das war so diese Zeit, deswegen so ganz klar ist es nicht, aber auf jeden Fall ging es halt für mehrere tausend Euro dann weg und deswegen habe ich auch eben auf die 3000 Euro bei Echos Platte getippt.
Ja, okay, verständlich, ja, da müssen wir zuschlagen bei diesem Platin-Schnapper. Wirklich? Für unter 1000 Euro, aber dann glaube ich auch eher, dass es sowas wie 13.000 ist, also ich meine, ja. 128.000 für so eine Halt-die-Fresse-Goldplatte wäre schon krass, ich habe nur so auf Facebook so einen Post gesehen, wo Farid Bang, der ist auch immer noch online, wo Farid Bang so seine Toilette fotografiert hat, wo dann da drüber diese halt die Fresse Goldplatte steht, so ja. Als Reaktion auf diesen gesamten Skandal.
Werbung.
Lennart, wir haben doch jetzt schon ziemlich lange unsere Partnerschaft mit Effekt und erinnerst du dich, wann das Ganze losging?
Ja, schon, safe. Also so, es müsste eigentlich relativ genau so 2 Jahre her sein, weil ich kann mich dran erinnern, dass Anfang September der Diss-Track Dark Knight rauskam, wo auch ein Effekt-Placement drin war. Mhm. Und das war ja so diese Zeit mit Beefs und Diss-Tracks und alles. Und ich weiß, dass das so die Zeit war, wo wir so losgestartet sind mit Effekt.
Ja, ich hatte nochmal geguckt, das war September 23, als wir das erste Mal mit Effekt bei unserem Podcast gesprochen haben und sowas. Und das war diese Zeit, als so Shindy Farid Bang Beef losging. Und ich finde es krass, dass wir schon so lange diese Partnerschaft haben. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Wir haben schon so viele gemeinsame Projekte auf die Beine gestellt und arbeiten eben auch sehr eng mit dem ganzen Team von Effekt zusammen. Das ist nicht nur so eine klassische Werbepartnerschaft, sondern wir stehen wirklich für die Drinks. Und ich finde es so krass, in der letzten Zeit, wenn ich durch Berlin laufe, egal ob es mittags ist, die Sonne scheint, ob es am Wochenende unter der Woche ist, ob es irgendwie abends beim Feiern ist, ey, ich sehe in letzter Zeit so viele Menschen mit einer Effektdose rumlaufen. Und also es ist echt krass, so, dass mir das so aktiv auffällt und ich so denke, ey, krass, was geht denn ab? So viele mit Effekt. Es ist auch immer mehr available in allen Supermärkten, Spätis und sowas. Und ich finde es einfach so schön zu sehen, dass wir schon so lange da mitmachen können, unterstützen können, unsere Reichweite dafür irgendwie ein bisschen pushen, um das voranzutreiben. Und du jetzt siehst, ey, so viele Menschen feiern die Drinks von denen, so viele Menschen feiern diese Geschmäcker von den Effekt-Flavored Energies und so weiter. Ich sehe das echt häufig und deswegen, ja, das finde ich schön. Also, check gerne mal Effekt Energy ab, vor allem die neue Sorte Gasos, kann ich empfehlen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Yes, also wir haben eingangs jetzt schon über Chelo Abdi auch gesprochen, die ja mehrere HDFs hatten. Und dabei ist mir auch wieder so eine lustige Geschichte hochgekommen. Und zwar geht es um das allererste HDF von den beiden. Und ich muss sagen, wenn ich da so persönlich dran denke, ist das halt so eine krasse Zeit irgendwie, weil so, keine Ahnung, wir haben es auch oft schon gesagt, sowas wie so Agro Berlin und Bushido und diesen ganzen Hype so in den so 2005 rum und so, das hat man so ein bisschen so als, ja, sag ich mal, noch wirklich als Kind so mitbekommen, aber hat sich dann auch viel so im Nachhinein dann auch noch so die Musik reingezogen oder zumindest bei mir so, dass ich dann so sehr viel auf alte Sachen noch gestoßen bin und das so gefeiert habe, aber noch nicht in diesem Alter war, wo ich so auf Konzerte gehen kann und so, ne, das nicht so live hautnah miterlebt habe, wie so Agro Berlin gerade krass geworden ist, so, ne, sondern habe das eher so aus so der Perspektive betrachtet, als die halt schon alle groß waren und Superstars waren. Und das erste Mal, wo ich so das so miterleben konnte, war dann wirklich so diese HDF-Ära auch und da ganz zentral halt so Haftbefehl, Chelo und Abdi, die ich wirklich halt seit den ersten Tracks, seit den ersten Releases direkt auf dem Schirm dann hatte, so, ne, also zum Beispiel Haftbefehl mit Aslak Stereotyp und Chelo und Abdi mit dem Mietwagen-Tape, so, da war man so von Anfang an dabei, man hat so das Album am Release-Tag gekauft, angehört, so, hat sich alle Singles davor reingezogen und das ist irgendwie schon so eine sehr besondere Zeit, wenn man halt so in dem Alter von so 15, 16 gerade so seine Favorite-Rapper hat, wo man sich auch gefühlt nochmal mehr für Musik begeistern kann, weil man die ganze Zeit halt auch mit seinen Freunden draußen die Musik hört und so, und deswegen habe ich jetzt mal das erste halt die Fresse von Chelo und Abdi mitgebracht und da gibt es gleich noch eine witzige Geschichte dazu, aber wir hören direkt mal rein. Der Song heißt übrigens, weil wir es auch vorhin hatten, ne, heißt eigentlich Tagel, aber ist, glaube ich, vielen einfach als dieses HDF bekannt.
Geht ab, Deutschland, Frankfurt am Main 2010, Chelo und Abdi, halt die Fresse deutschlandweit. Jetzt gucken wir, was hier abgeht, ihr Wichser alle. Halt die Fresse.
Du Shit, der Kurazi Mist geworden. Das ist Frankfurt. Susana jetzt, jedemte Usta Depp 385, ich bin komplett dein Bunker weg. Puros Flex, JPEGs, nonstop, Action Jackson. Bei mir bekommst du das Beste vom Besten vom Besten. Explizit, Content, Ticker Rap, Nokia 8210 ohne GPRS. Original, Asi-Slang, guck wie ich die Gegend bang. Violent, die Party-Gang aus Birmingham. FFM, Ostend, Bonn an Frontline. Um den Block rennen im Hubschrauber-Spotlight. Fuck life, Kunden verkabelt, vom Feind abgehört. Albert Kreis, seine runden Bunker, dein Gött. Nick Tasseur, das hier zerstört die Szene. Durchdrehen, Kugelregen, Scorpion, Sese. Für dich nix, Bratte, sondern halb Ratte, halb Fuchs. Chelo 385, der euch alle bumst. Abdelrahim, Hip-Hop, Damrabi. 0-0 und ne Flasche Shami. 3 Gramm Hasch für 20. Sittler aus Spanien. Jackie zum Frühstück wie bei Schulkindern Cerealien. Deutschrap zum Anfassen. Bin ich im.
Yes. Was für ein Beat, ey. Also das war ja, wirklich Mann. Noch so, der Beat hört sich auch so ein bisschen noch an, als ob man den gerade so auf dem Handy abspielt. Ich weiß nicht, warum, aber so.
Ja,
es gibt einem richtig diese Ruffle, Vibes.
Ne? Ja. Ja. Ey, echt zu arg. Also geile Zeit mit dem Mietwagen-Tape damals auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch so eine Besonderheit, ne? Ich habe gesagt, der Song heißt Tagel und das HDF ist einfach nur von Chelo und Abdi, aber auf dem Mietwagen-Tape war dann auch noch Haftbefehl mit drauf. Aber so, weißt du, so heutzutage würde man sich dann so wundern, so, warum, das ist ja so die Videosingle, warum ist da jetzt nicht der Feature-Gast mit drauf, wenn er auf dem Album drauf war? Aber damals hat so dieses HDF-Format halt einfach so komplett losgelöst von diesem normalen Track, dass es halt auch einfach so praktisch für Artists war, bevor sie jetzt so einen krassen Track, der einen Feature-Gast hat, dass sie da so ein Musikvideo organisieren müssen, wo dann auch alle Arten, also ne, auch der Feature-Gast Zeit hat und dahin kommt, kann man einfach sagen, ey, wir machen einfach ein HDF-Video dazu und dann geht es halt ein bisschen kürzer als der Track auf dem Album und da können sich die Fans dann aber auch noch über den Feature-Part freuen. Also es war so auch da irgendwie so voll gut, dass man dieses Format hat, was einfach so voll eigenständig und besonders ist. Und jetzt die Hintergrundstory dazu. Ich habe ja schon gesagt, das ist das erste HDF von Chelo und Abdi, ganz zu Beginn der Karriere. Ich denke mal, dass es auch vor dem Mietwagen-Tape rauskam. Und die beiden waren ja vor 3 Jahren bei uns im Interview und da haben sie eine Background-Story rausgehauen. Und zwar weiß ja jeder, dass sie auch im Callcenter gearbeitet haben und Chelo hatte dann irgendwie Job im Callcenter und wollte Abdi da auch reinholen. Vielleicht war es auch ein anderer Callcenter-Job als der, den die davor hatten, ne? Aber auf jeden Fall, so Chelo hat da schon gearbeitet, wollte Abdi mit reinholen und Abdi war zum Probetag dann dort. Und an dem Tag hat dann ihr Label-Manager Haftbefehl angerufen und so, ey, AgroTV kommt heute, macht euch ready für Musikvideodreh. Und Chelo sagt so zu Abdi, ey, Agro kommt. Und Abdi hat seine Jacke genommen am Probetag und hat gesagt, mach's gut, Bratte, und war raus. So. Ey, so legendär, so legendär. Ey. Und ich find's einfach zu krass. Du musst dir aber vorstellen, so, ey, wir haben damals vor 15 Jahren diese Songs zusammen auf der Parkbank gehört, so wahrscheinlich über keine gescheiten Boxen, sondern wirklich über Handyboxen, so diesen eh schon roughen Beat und dann hatten wir einfach so, weiß ich nicht, über 10 Jahre später plötzlich Chelo und Abdi bei uns im Interview sitzen und die erzählen uns diese Geschichte und jetzt sprechen wir darüber und so ist es zu wild.
Safe, das ist also generell, wenn wir so Leute im Interview haben, so, dann hat man nochmal so eine andere Ehrfurcht irgendwie. Ich weiß, ich vergesse jetzt safe ultra viel, aber wir hatten ja schon Oleg Sesh oder Wasel oder weiß ich nicht, weißt du, so irgendwie, das hat dann halt so einen anderen Legendenstatus. Aber ich finde das so witzig auch, wenn man so einfach hört, was Rapper davor gemacht haben, auch bevor sie diese Artists-Selbstbewusstheit hatten. Also so, wenn man sich vorstellt, wie so ein junger Chelo und Abdi in einem Callcenter gearbeitet haben und so, guten Tag, Frau Müller oder so.
Ja, ja. Ey.
Aber das ist auch so geil, dass HDF da so früh schon da war. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die ich bei HDF so krass feiere, wenn man Artists sieht, die heute ganz anders sind. Also beispielsweise, wenn man sich das HDF von Raf Kamura anguckt, der ja jetzt so voll der, ey, ich fahre auf der Yacht und irgendwie alles ist super Luxury und so. Und
dann ist aus Fünfhaus, Bruder.
Genau, dann sieht man so sein HDF, wie er so in einem, aus einer Erdgeschosswohnung den Rollladen hochmacht, rausspringt aus diesem Fenster, anfängt zu rappen, in so einen Kiosk reingeht, sich so eine Flasche Bier kauft und dann so weiter rappt und hat so eine Flasche Bier, dieses Bild. Ich glaube, ich habe so in den letzten x Jahren kein Bild von Raff gesehen, wie er so eine Flasche Bier in der Hand hat.
Ja, Mann.
Oder genauso halt auch bei UFO. Da finde ich es halt richtig krass. Vor allem, wenn man sich halt den UFO heute vorstellt mit dieser, weiß ich gar nicht, so wie so Rage, nee, Rage ist es nicht, so Trap, keine Ahnung, so dieser Sound, den er halt jetzt hat, dieses Düstere und viel mit Modemarken, Geflexe und teure Autos und alles, ja, und wenn man dann zurückblickt auf sein HDF damals, wo er einfach mit einem Fahrrad durch Kreuzberg fährt, und aus dem Sound habe ich mal so einen ganz kurzen Teil mitgenommen, nur für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, damit mal den Vergleich hat, stelle ich mal jetzt so einen UFO-Song vor. Und jetzt hört man da rein.
Ich nehm die Chucks in kurz, mach den Mund auf, atme ein. Ich hab gefurzt, scheiß auf die Rapper da draußen. Alle krass im Sturz, wie die Dealer, die rumlaufen mit verkacktem Kurs. Guck, wie ich das Miet jetzt auspacke. Aus meiner E-Spec-Bauchtasche, Feedback, Miesfett, Hauptsache, Wolle, Beats.
Er hat einfach so Furz-Sound so drin.
Das ist so krass einfach. Also wirklich bei UFO, glaube ich, auch der wildeste Wandel überhaupt so. Also dieses halt, weil bei Raff war ja zumindest auch so, der war davor ja erfolgreich, bloß halt nicht auf diesem krassen Level, aber der hatte schon so Platz 1 Album und so, hatte noch einen anderen Stil bisschen, und dann ist der halt zu dem Raff Camora geworden, wie wir ihn halt so seit Palm aus Plastik alle kennen so. Aber bei UFO ja wirklich dieses so ganz anderer Sound, dann halt noch so ganz, also so, das ist ja immer noch der gleiche Mensch, aber man hat das Gefühl, das ist ein ganz anderer Mensch als der, der dann plötzlich mit ich bin ein Berliner, zwei, drei Berliner und Trap um die Ecke kam.
Ja, wobei man sagen muss, also er hatte damals schon so sehr, er war sehr kreativ irgendwie, auch wenn man die Nicht-HDF-Musikvideos von ihm aus der Zeit sich anschaut, die waren einfach so anders als vieles andere, und das hat er ja heute immer noch. Also er hat halt jetzt komplett den Style geändert, aber ja. Trotzdem irgendwie wirklich pures Deutschrap-Gold, wenn man so dieses Video von UFO auf dem Fahrrad sieht. Das ist so geil.
Safe.
Ey, aber ja, ich finde, es gab auch wirklich einfach so andere HDFs, die so kompletter Fiebertraum waren oder so witzige Momente, also sei es wie beim vorhin erwähnten so Haftbefehl mit dieser Bazooka im Videoclip, was so, Digga, woher hat jemand in Deutschland eine Bazooka? Das ist so absurd einfach. Oder was mir auch immer in den Kopf kommt, ich weiß nicht, kennst du dieses HDF von Moneyboy, wo der, ich glaube, in so einem Berliner Bordell oder so in so einer Badewanne ist mit so zwei Damen, ja, und dann trinken die ganze Zeit so Champagner, und irgendwie schüttet der dann der einen das aus Versehen so ins Auge irgendwie, und die tanzen so weiter, aber die kriegt so ihr Auge nicht mehr auf, weil da so Champagner reingekommen ist. So ganz weirde Fails einfach. Aber für mich wirklich so Top-Fiebertraum überhaupt, wenn man sich so HDFs anschaut, ist das mit Jimmy Blue Ochsenknecht. Also,
ja, Mann.
Dass der überhaupt ein HDF bekommen hat. Und also muss ich so vorstellen, so, also Jimmy Blue Ochsenknecht damals mit so wilde Kerle, so Ochsenknecht, Sohn halt irgendwie, ganze Familie so TV-mäßig unterwegs. Und dann irgendwann hatte der ja zu so Bravo-Zeiten irgendwie dann seinen musikalischen Durchbruch mit sowas wie Hey Jimmy, hey, what's up? Und halt so Musik. Und dann auf einmal droppt der so ein HDF in irgendeinem shady Hinterhof gedreht, wo so drei Benzer stehen. Draußen in diesem verschmuddelten Hinterhof sind so zwei Strip-Stangen, wo so jeweils eine Tänzerin sich dran rekelt. Irgendwie eine von denen knallt auch im Video so mit dem Kopf gegen die Kamera. Also alles ist so ein bisschen holprig. Er hat so eine Dom Pérignon-Flasche in der Hand, wo aber so ein Jägermeister-Etikett drauf ist. Und dann so, hier habe ich auch einen ganz kurzen Ausschnitt mal mitgebracht, ja. Er kommt einfach von diesem Hey Jimmy, hey, what's up, Sound auf einmal zu solchen Lines.
Hi Hater, ich hab mehr Bitches im Swing als Freibäder, und ich mixe den Gin, spritze mit Drinks. Hasst mich ruhig weiter, es ist nicht so schlimm, weil in jeder Stadt eine Gruppe Eule wohnt. Jeder von ihnen will die neue Louis Collection. Digga, kriegt sie nicht, doch ich bin geizig mit Host.
Digga, ich konnte mich gar nicht auf den anderen Text konzentrieren, weil mich direkt diese Line mit mehr Bitches im String als Freibäder so festgehalten hat.
Der hat auch irgend so eine Line noch da drin, wo er sowas rappt wie irgendwie, ihr sagt alle, ich wäre ohne meinen Vater nicht hier, aber ihr wärt ohne euren Vater nicht hier. Also ist auch so, so übel die dumme Line ist, aber ja, also viel
trotzdem
zu wild.
Statement. Der hat auch eine wilde Karriere auf jeden Fall hinter sich, wenn man so dieses wilde Kerle-Ding betrachtet und so denkt, so, okay, der kann einfach krassester Schauspieler in Deutschland vielleicht werden, so. Mhm. Und dann heißt er plötzlich so bei HDF, will so Rapper werden und ist jetzt irgendwie so teilweise im Knast gewesen, weil der irgendwie seine Rechnung, seine Geburtstagsrechnung oder so nicht in irgendeinem Luxushotel in Österreich nicht bezahlen will. So. Also zu arg.
Geil. Ja, Mann.
Ich finde es auch witzig, weil du hast gerade dieses Moneyboy-Ding erwähnt und du hast noch gar nichts zu Jimmy Blue gesagt und ich habe in dem Moment an Jimmy Blue gedacht. Also ich weiß nicht, was das für eine Verkettung und Verknüpfung war, aber das hat mich gerade komplett auch geflasht.
Ja, das waren echt so legendäre Zeiten und halt auch einfach dieses so Low-Budget-mäßige, was dann zu solchen Stories geführt hat. Das war ja so das Besondere, weil es halt nicht so inszeniert war. Ich hatte zum Beispiel, ich weiß noch eine Sache, kennst du dieses HDF von Sido, wo der so mit DJ Desio im Europa Center in Berlin, da am Potsdamer Platz irgendwie so, das startet unten, dann fahren die, glaube ich, im Aufzug hoch und sind in so einer Wohnung. Und ich meine, damals war so dieses Sony Center am Potsdamer Platz so irgendwie neu gebaut und überkrass und keine Ahnung. Und ich meine, dass Sido da gewohnt hat. Und dann hat er dieses Video gedreht, wo er halt von unten von diesem Platz hochfährt in seine Wohnung. Und dann war ich so kurz danach auf Klassenfahrt in Berlin und habe so die ganze Zeit da so hochgeguckt irgendwie. Und das war, keine Ahnung, so witzige.
Ich habe auch gesehen zum Beispiel, dass so cool Savage ist so mit Axel nach New York geflogen und dann haben die da gedreht. Also
ohne Axel tatsächlich, das habe ich aber auch erst in einem Interview gehört. Das war nämlich so witzig, weil, das war auch witzig. Und zwar HDF hat halt so manche Rapper, die so zu dem Format gepasst haben, ja so übel big gemacht. Und andere, die eigentlich übel krass waren, so voll klein. Der hat so ein Beispiel genannt, dass er mit irgendeinem französischen Rapper, glaube ich, mal eins gemacht hatte, der so, keine Ahnung, der war so ultra groß, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Und dann haben die ein HDF gemacht und das hatte so 20.000 Views, ist so voll auf der Strecke geblieben. Und dann war irgendwie diese Zeit, wo Axel mit Oleg Sesh das HDF gedreht hatte und jemand anderes hat dann mit Kool Savas in New York, glaube ich, dieses HDF gedreht. Ah. Und Axel hat dann schon gesagt, als sie so rauskam, so ey, warte ab, HDF ist Oleg Sesh sein Ding, der wird komplett rasieren. Und wenn man sich halt jetzt die Zahlen anguckt, ist so Oleg Sesh so eins der meistgeklicktesten irgendwie in diesem Ein Anruf von Chelo und das von Kool Savas, das hat halt nicht so dazu gepasst irgendwie, weil der so dieses Essa-Savas-Ding, das war nicht so das, wovon HDF gelebt hat.
Safe. Ja. Das war halt immer so dieses Street-Ding und eigentlich auch richtig smart von AgroTV damals, dieses halt, also ne, dadurch, dass man da so viele Leute drin hatte, ist so viel passiert, wie du jetzt gesagt hast, so mit so bei Moneyboy, die im Hintergrund, die sich dann irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen den Champagner ins Auge leert und das nicht mehr aufbekommt und so. Und dann entstehen dadurch witzige Kommentare und Kommentare fördern den Algorithmus und pushen das Video, egal ob negativ oder positiv, und dadurch geht so ein Video ab. Das heißt, so die HDFs, die spannend waren, waren halt, wenn irgendwie Leute mit dabei waren, so, ne? Und ich glaube, bei Kool Savas, der stand halt auf so einem Dach, so, und man hat halt die Skyline gesehen, aber das war dann eigentlich schon eher wieder so dieses Ding, so, ja, dann kannst du fast einfach ein professionelles Musikvideo drehen, so, dann ist das eine geile Location, also dann ist das so ein geiler Hintergrund dafür, weil, ey, das ist New York, aber so für HDF ist viel wichtiger, dass du irgendwie mit zwei Baddies in der Badewanne liegst oder irgendwie so 20 stabile Atzen im Hintergrund hast.
Ja, man, true, aber zwei Baddies und 20 Atzen im Hintergrund ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zu dem HDF, was ich mitbringen wollte, weil es gab halt, also ich habe überlegt, was ist so eins, was mich so komplett geprägt hat irgendwie oder was ich so, keine Ahnung, was mir immer so in den Kopf kommt. Und viele HDFs, die ich krass, die meine Top sind wie SSIO, Hafti, Chelo, Abdi, was weiß ich ja, die Artists habe ich auch abseits von HDF gefeiert oder schon davor und dann haben die einen HDF gedroppt und sowas, ja. Aber zwei, die ich durch HDF kennengelernt habe, mich auch anfangs fast so ein bisschen gesträubt habe, das zu feiern, weil das nicht ganz in mein damaliges Musikbild reingepasst hatte irgendwie, sind die Mädels von Sixten. Und ich weiß noch genau, wie ich dieses HDF, das habe ich so selber irgendwie entdeckt, als ich so irgendwie zu Hause war, auf YouTube alle HDFs durchgehört habe und so. Und dann habe ich mir das reingezogen. Und ich weiß noch, ich fand so Nuras Part schon geil. Generell diese Aufmachung, ich sag gleich noch ein bisschen was so zum Musikvideo und alles, ja. Aber dann als Juju reingestartet ist, dachte ich so, mein Gott, wie kann die rappen, was geht da ab, ja. Und den Ausschnitt habe ich jetzt mal mitgenommen, damit wir den nochmal zusammen reinziehen können. Also hier sind Sixten mit ihrem HDL. Anstatt Tupac, ihr seid wack, ihr tragt Anzug, ihr seid super im Geschäft, ihr labert über das neue Projekt, Projekt. Schlafplatz heute, doppelter Maß. Ich beleidige dich und du hoffst, dass du Spaß, wie krass peinlich du bist. Ich kotze in dein Glas, leicht schizophren, darum switch ich auf. Du rappst über Gras, schön, ich ticke dein Ort. Ich fick deine Party, ficke deinen Gott. Und genauso denkt jetzt sogar jeder Dritte am Blau. Und jetzt wird dir dein Auto grad auch nicht so viel. Guck Yes.
Ja, Mann.
Alter.
Auch sehr geil. Und zeigt auch nochmal, wie lange HDF als Format auch so durchgehalten hat. Also, dass es auch noch legendäre Clips produziert hat, ne? Also, weil das, worüber wir ja am Anfang gesprochen haben, war noch 2009 und das mit Sixten war jetzt irgendwie so 2016 oder so. Und das hat der trotzdem krasse Aufmerksamkeit damals erzeugt.
Ja, ich glaube, bei denen war es halt auch wirklich ein HDF, was den musikalischen Durchbruch so komplett eingeleitet hat. Also das war so ein HDF, was wirklich so, ne, so der Punkt war für Sixten, dass sie dann so übel viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und also man hat es gerade gehört, ich habe so Real Talk Gänsehaut bekommen, als Juju gerappt hat. Das war so viel zu arg. Und ich finde das halt auch so krass, weil diese Aufnahme so wild ist. Also in dem HDF, das fängt halt an, wo die in der U-Bahn in Berlin sind und die U-Bahn ist komplett voll mit der ihrer ganzen Truppe irgendwie. Und Nura rappt erst, dann kommt ein Refrain, dann halten die an einer Haltestelle an, auch so wild getimed. Die Türen gehen auf, die gehen raus und dann droppt Juju diesen Part, während die so mit ihrer ganzen Truppe so diese U-Bahn-Station hochlaufen, so eine Rolltreppe, einer klettert dieses sich drehende Geländer von der Rolltreppe hoch irgendwie, die zieht ihren Part durch und das ist halt so insane, wenn ich denke mir so, ey, da könnte ja so viel schief gehen, irgendwie die Treppe ist gesperrt oder keine Ahnung, irgendwelche Passanten laufen dir ins Bild, keine Ahnung was, ja. Und es ist ja so ein perfektes HDF geworden. Und auch da habe ich jetzt erst erfahren, dass das anscheinend so der dritte Take war, dass die haben, wollten erst was auf der Hasenheide machen, das hat dann irgendwie nicht ganz gepasst, dann waren die auf irgendeinem Fest oder so, das war dann auch nicht ganz das Richtige. Und dann waren die anscheinend schon so ein bisschen abgefuckt und Nura meinte irgendwie so, komm, lass einfach saufen gehen. Und dann sind die so mit Axel so was trinken gegangen und irgendwie auf dem Weg dahin haben die dann gesagt, komm, einen machen wir jetzt noch, hatten schon so Drinks in der Hand, die sieht man ja auch im Video und da ist dann dieses legendäre Video entstanden und das krass. Ist so, das sind diese Legenden hinter den HDF-Videos.
Ja,
so. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon sehr auf die Stories, die wir von Axel mit dabei haben.
Yes, genau. Also wirklich, wirklich heftig. Ich glaube, also was ich mir, glaube ich, wirklich mal kaufen und durchlesen will, ist Axel sein Buch. Der hat nämlich 2020 auch ein Buch released. Ey, was der alles erlebt haben muss.
Ja.
Ich weiß gerade gar nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, über 300 HDF-Clips gibt es mittlerweile. Also das ist wirklich heftig oder vielleicht sogar noch 400. Mehr. Ich meine,
Ammo hat 433.
Ah, okay, dann waren es über 400 sogar. 8 Staffeln. Also da, was der alles erlebt haben muss, ist ja wirklich krass. Also man muss sich auch mal überlegen, ne? Das sind über 400 Clips. Das könntest du gar nicht in einem Jahr abdrehen. Also Wie viel der auch damals unterwegs war wahrscheinlich in Deutschland, um diese ganzen Clips zu drehen. Wirklich krass. Und wir wollten mal schauen, was sind denn so viewtechnisch die erfolgreichsten HDF-Clips all time? Und Platz 1 ist auf jeden Fall sehr, sehr überraschend, aber wir starten mal mit Platz 5 auf Instagram. Folgt auch mal Deutschrap Plus auf Instagram, weil da posten wir dann auch eine Übersicht mit den 10 Besten. Also checkt das auf jeden Fall mal ab. Aber jetzt mal so zu den 5, wo wir auch immer so ein bisschen Hintergrundinfos von Axel bekommen haben. Manchmal spielen wir auch eine Sprachnachricht ab, aber starten wir mal mit Platz 5. Und das hast du vorhin auch schon erwähnt. Und zwar ist da Farid Bang mit 11 Millionen Views. Das war dieses so, ey Jungs, habt ihr gestern Deutschland-Türkei geschaut? Wie er so aus dem Auto das so fragt und die so, halt die Fresse. Ich glaube, das war so EM 2012 oder so die Zeit. Und ja, du hast es gerade schon erwähnt, die Hintergrundstory ist dazu, dass er dann da mit Gold gegangen ist und es dann halt so diesen Streit gab mit Agro TV. Und ich weiß gar nicht, ob Axel da so krass involviert ist, weil er hatte gesagt so, ey Farid ist einfach so entspannter Partner gewesen zum Drehen so, also der hatte einfach so viel Spaß bei diesem Videodreh, Farid hat die ganze Zeit irgendwelche Witze rausgehauen, also genauso wie man sich Farid Bang auch vorstellt, dass der nicht irgendwie so eine Rapper-Fassade ist, die dann nur im Interview auf Knopfdruck lustig ist, sondern dass es eigentlich so ein angenehmer Zeitgenosse einfach ist, so. Und wir haben auf Platz 4, und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr eng bei den ganzen Plätzen, haben wir Echo Fresh mit 13 Millionen Views, damals in der Kolbstraße gedreht in Köln. Und das ist dieses HDF, wo Echo am Anfang irgendwie von so einem so komplett beleidigt wird. Und dann geht's so los mit so halt die Fresse. Da ist auch Sinan G im Hintergrund zum Beispiel. Und Axel meinte dann nur dazu so von wegen, ey, da waren so viele rote Autos am Start in diesem Videodreh, weil die Türken halt gerne auch rote Autos fahren so. Und das hat er sonst noch nie so erlebt einfach, wie krass das war und halt auch einfach ein geiles HDF. Er meinte auch so, ey, die Anfangsszene hätte es nicht unbedingt gebraucht mit diesem so, wo der eine irgendwie Echo beleidigt und so hätte man auch weglassen können, aber am Anfang hat es irgendwie auch den Charme von dem Video ausgemacht. Und jetzt kommen wir zu Platz 3. Oleg Sash, bisschen mehr Views, auch über 13 Millionen. Ich glaube, es ist das beliebteste HDF und das einzige mit über 100.000 Likes. Es ist das, was du vorhin angesprochen hast. Also, ne, Darmstadt, Kranichstein gedreht und man hat diese legendäre Stelle mit Chelo, der dann so ein Anruf von Chelo da reinkommt. Das Ganze ist ja auch vor ein paar Jahren nochmal viral gegangen. Und Axel hat auch erzählt, das war so eine Zeit, wo die dann so dieses 3D-Ding probiert haben, irgendwie zu drehen. Und dann haben die einmal mit 3D gedreht und einmal ohne. Und Chelo kam auch ein bisschen später und dann musste er auch die Leute nochmal irgendwie anders positionieren. Und einmal hatte Oleg Sash auch ein weißes Shirt an und einmal ein schwarzes Shirt. Und da sind ja auch so voll viele Sachen einfach so passiert in dieser Passage dann. Ne, der eine macht irgendwie Tricks mit seinem Fahrrad, dann stehen da die Jungs, die irgendwie Fußball spielen und so. Also stelle ich mir schon auch schwer vor, das zu drehen. Und Axel hat mir dazu eine Memo gemacht, die ich jetzt kurz zeigen will, weil das nochmal für mich gezeigt hat, dass man das Ganze nochmal viel mehr wertschätzen muss und wir, glaube ich, als Laien und einfach nur als Zuschauer denken so, ja, okay, das ist krass, aber ich glaube tatsächlich so in der, also auch wenn man Videoprofi ist, dann ist es einfach was Heftiges, diese ganzen Clips abzudrehen. Also, lass mal reinhören.
Das noch zu Oleg Sash, da gibt es eine lustige Anekdote von wo ich mit dem Materia-Film mit Spectre und so ein paar Leuten gedreht haben, war der Kameramann, der das gedreht hat, Armin Fransen. Und die so, ja, was machst du denn da überhaupt? Und ich so, ja, so One-Takes und so. Er so, na, zeig doch mal den krassesten. So, ja? Und der Typ hat schon wirklich 2 Filmpreise gewonnen, Gladbeck gedreht, How to Make Sell Drugs und echt viele Sachen gemacht. Auch Rammstein-Video gedreht, glaube ich, mitgedreht, wenn ich mich nicht alles täuscht. Also richtig krasser Kameramann, ja. Und ich schon so, scheiße, was zeig ich ihm denn? Und dann habe ich ihm so Oleg Sash gezeigt, 251. Oleg ist schon ein krasser One-Take, so, ja. Also für mich auch einer der geilsten One-Takes, so, ja. Und dann guckt er sich das an, so, und der schiebt voll Film und ich merke richtig, boah, der ist voll drin, Digga, der guckt gar nicht weg, so, der ist voll in dem, der ist gefangen, so, ja. Was ja auch der Sinn und Zweck von einem One-Take ist, ja. Nicht nur den Rapper zeigen, ja, wie er durchrappt, sondern auch den Zuschauer gar nicht irgendwie versuchen lassen, woanders hinzugucken, ja, weil du immer die ganze Zeit gespannt da drin bist. Und der hat mir dann mega Props gegeben und meinte dann auch, ey, der muss die Kamera machen bei den Tanzsachen und so, der ist doch voll krass und so. Und das ist aber ein anderes Ding, mit den dicken Kameras zu arbeiten, da kannst du nicht so eine Faxen machen, so auf so wie ich da drehe, weil das ist gar nicht machbar technisch. Naja, auf jeden Fall war ich da ziemlich happy. Ja, und das 251 ist für mich, wie gesagt, eins der geilsten.
Krass. Also ich finde, ich habe nach dieser Memo einfach so gemerkt, okay, das ist eigentlich auch nochmal so ein anderes Level, beziehungsweise ist mir da so eine Sache aufgefallen. Normale Musikvideos schaue ich an und manchmal schaue ich dann weg. Aber diese halt die Fresse, da passiert wirklich so viel, dass man so gebannt dran bleibt. Und Axel hat es ja auch gerade beschrieben, das ist halt eigentlich die Aufgabe oder das ist so der Best Case von so einem One-Take, dass man die ganze Zeit halt dran bleibt und die ganze Zeit zuschauen will und nicht weggucken will.
True. Das ist wirklich so einzigartig. Ich frage mich auch, ob sowas in anderen Ländern gibt, also so in diesem Format. Ich habe zum Beispiel auch irgendwo gehört, dass Axel überlegt hatte, mal bei Guinness World Records sich aufstellen zu lassen als der Mensch, der die meisten One-Take-Musikvideos gedreht hat. Weil ich, also vielleicht ist es halt so, also dass halt niemand anderen gibt, der über 400 One-Takes gedreht hatte. So, aber das ist wirklich, das ist, also ich frage mich auch so, wie würde ein HDF aussehen, wenn jetzt mal jemand, der nicht so gut an der Kamera ist, das, weißt du, so machen würde. Also,
ja.
So, aber ja, krass, also heftig.
Welches Format mir gerade noch einfällt, was auch international war, war damals war doch so Thug Life so eine krasse Sache, ne? Also so als Kleidungsmarke, wurde auch von Haftbefehl gepusht und dann hatten die auch so ein Format, Meine Stadt. Und da haben auch ganz, ganz viele Rapper performt und irgendwann weiß ich, dass die auch so spanische Rapper und so mit drin hatten, also dass die dann für die auch was abgedreht haben. Das war eigentlich auch, vielleicht war das gar nicht One-Take, vielleicht waren das so eher so Musikvideostil, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Und das wurde auch relativ schnell eingestellt, aber ja, stimmt, eigentlich gute Idee mit diesem sich ins Guinness-Buch der Rekorde einschreiben zu lassen, weil ja, es ist einfach wirklich heftig. Und kommen wir mal, jetzt haben wir so die Platz 5, Platz 4, jetzt haben wir Platz 5 Farid, Platz 4 Echo, Platz 3 Oleg Sash und Platz 2 wurde auch schon von dir angesprochen und zwar Haftbefehl Glänzen. So, mein Messer ist glänzt, so, ne? Dieses. Und das ist das, wo auch die Bazooka ist, wo auch der junge Capo mit im Video ist und dann auch, ich glaube, Capo ist doch auch der, der sich mit so einem Baseballschläger aus Versehen selbst haut in dem Video, ne?
Ja.
Yes. Dieses Video steht fast bei 14 Millionen Views und ist nur ganz knapp hinter Platz 1. Und da hat Axel auch noch eine Hintergrundstory rausgehauen. Kleine Vorwarnung, ab der Hälfte wird es auch ein bisschen wild irgendwie. Also so ein bisschen drauf einstellen, dass dann plötzlich auch so eine wilde Info mit reinkommt.
So, Haftbefehl Nummer 78, glänzen. Ja, das war auch sehr lustig, weil wir uns getroffen hatten und wo ganz anders hinfahren wollten. Und dann haben wir das gedreht. Ich glaube, es waren zwei Takes. Ja, zwei Takes waren es. Und dann waren wir im Grunde genommen relativ schnell fertig. HDF ging immer rein, raus. Ich wollte da eigentlich gar nicht drehen, aber das war dann so irgendwie, hat sich das angeboten, weil da hinten auch noch welche stehen konnten. In dem anderen Take ist so ja noch ein Polizist, der dann reinkommt, der dann fragt, was ist denn hier los? Ja, kein echter natürlich, war ein gefakter. Ja, der eine Typ, wegen dem einen Typen ist in Frankfurt ein Club geschlossen worden, weil der als Security irgendwie ein Engländer eine Bombe gegeben hat und dann ist er umgekippt und war tot. Ja, wie der Club heißt, muss ich gucken, weiß ich jetzt nicht genau. Ansonsten gibt es auch nicht viel zu sagen bei dem Ding. Es war einfach Treffen, Location, okay, lass da machen. Und dann war das Ding fertig. So, ja, da war nichts, nie richtig geplant. Ja, das war Aykut Nummer 78.
Junge, was? Yes. Also kam diese kurze Story mit dem Engel, also schlimm, ja, aber
fast übertrieben heftig. Deswegen die Vorwarnung dazu, weil mich das auch komplett umgehauen hat, als ich so diese Memo gehört habe, auf diesem lustigen Film sozusagen war. Aber ich finde, das verdeutlicht auch noch mal, wie krass der Job ist, den Axel da gemacht hat. Ich meine, du musst dir vorstellen, du hast diese über 400 Clips und du musst ja so offen für Menschenkontakt sein, sage ich mal. Also im Sinne von, du fährst in die eine Stadt und du triffst deinen Künstler, du kennst den Künstler noch nicht, aber du triffst ja nicht nur den Künstler, sondern du hast dann halt auch noch so 20 stabile Atzen im Hintergrund, die so, du weißt nicht, was so deren Lebenslauf ist und alles drum und dran. Ich habe das auch mal nachgeschaut, so, also der Club ist der, ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, U60 311, ich kenne das auch noch so vom Namen, das war so ein Techno-Club in Frankfurt. Und da wurden mehrere Türsteher angeklagt und dann auch verurteilt, weil die eben irgendwie über das Osterwochenende an einem der Tage anscheinend ohne Anlass, also so der Bericht von der Frankfurter Rundschau war, das Gericht gab vor allem dem 35 Jahre alten Blablabla und dem 30 Jahre alten Blablabla die Schuld am Tod des 31 Jahre alten Briten, der Ostern 2011 ohne Anlass in dem Techno-Club zu Tode geprügelt worden war.
Oh mein Gott.
So, also wirklich heftige Geschichte einfach. Und ja, durch die Story von Axel habe ich aber auch gecheckt mit diesen so zwei Takes. Und am Anfang sollte eigentlich noch so ein Fake-Polizist drin sein, dass es halt so diese mehreren Takes dazu gibt, was natürlich auch irgendwie logisch ist. Aber war so eine neue Kenntnis, die ich einfach so mir, ich habe immer gedacht, das ist one, also das ist so der eine Take ist und fertig. Aber trotzdem auch krass, wenn man sich vorstellt, wie schnell das einfach ging. Also das hat Axel auch immer wieder in den Memos betont. Das war meistens halt so ein halbe Stunde Ding und dann war das Ding auch im Kasten.
Ja, aber ich meine, trotzdem, dass es mehrere Takes waren, habe ich jetzt das Gefühl, dass es trotzdem dann am Ende quasi ein One-Take war, also so im Sinne von, weißt du, bei Sixten habe ich auch erzählt, eins war Hasenheide, eins war bei einem Fest und das dritte war dann in dieser U-Bahn, weil ich habe mich schon so gewundert, so, wenn die das mehrmals gedreht haben, dann müssen die ja in der U-Bahn immer wieder zurückgefahren sein, wieder eingestiegen, das dauert ja Ewigkeiten, bis du dieses Video im Kasten hast, sondern am Ende war es ja dann trotzdem One-Take, wie du jetzt bei Hafti sagst, also das erste war vielleicht mit dem Polizisten halt ganz anders geplant vom Aufbau her oder so. Und dann haben sie zwei, also mehrere Takes, aber trotzdem jetzt nicht gestaged so in der Art.
Ja, ja, ja. Merkt man ja auch an so Szenen, dass zum Beispiel, das finde ich eigentlich auch krass, weil Rapper ja auch immer sehr bewusst sind so von wegen, ey, das soll so und so sein. Und dann, ey, können wir das rausschneiden und das und so. Ich glaube, da braucht man auch eine Geduld als AgroTV oder als Axel dann auch zu sagen so, nee, das ist halt One-Take, das bleibt jetzt so drin. Ja, ja. Da hat sich Capo unglücklicherweise hier den Baseballschläger ins Gesicht gehauen, aber das ist halt jetzt so, können wir nicht rausschneiden. So, ne? Ja. Also, das ist, ich fand es auch interessant, weil, ich weiß gerade gar nicht ganz genau, aber als ich mit ihm geschrieben hat er gesagt, dass er jetzt auch auf TikTok so ein bisschen so zeigen will, was da eigentlich, wie das so aussieht. Und da hat man nochmal so einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Da waren auch andere Kamerawinkel, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Und so, das sieht auf jeden Fall auch heftig aus. Also ich weiß gar nicht, ob der Content jetzt schon online ist, aber das soll anscheinend jetzt kommen. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber kommen wir mal zu Platz 1. Und das ist wirklich wild, aber unterstreicht auch nochmal, wie heftig dieses Format ist und was für eine heftige Bühne einem es auch geben kann. Hast du gerade eine Ahnung so von deiner Recherche auch, wer auf Platz 1 steht?
Ich dachte die ganze Zeit, es wäre Haftbefehl. Aber irgendwie, oh, ich kann jetzt so falsch liegen, irgendwie habe ich so im Hinter sowas wie Echo nochmal, aber nee, sag mal.
Nee, tatsächlich nicht Echo. Es kann auch sein, dass Haftbefehl die ganze Zeit vorne war, weil es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Denn auf Platz 1 steht einfach Toni der Assi. Der hat aber nur so 30.000 Views mehr als Haftbefehl. Die beiden stehen kurz davor, die 14 Millionen zu knacken. Ja, und da hat Axel erzählt, dass er Toni der Assi halt zu dem Zeitpunkt auch gar nicht auf dem Schirm hatte, wie wahrscheinlich niemand in Deutschland. So, und dass dann Steiger, der halt damals so Interviewsachen für Agro TV gemacht hat, gemeint hat, ey, ich habe hier Toni der Assi, dreh doch mal mit dem einen HDF und... Da meinte eben auch Axel, hat halbe Stunde gedauert. Toni der Assi, super Mensch einfach, nachdem das halt Gold gegangen ist, hat sich Toni dann sogar ein HDF-Tattoo stechen lassen in dem Clip zum Gold, HDF-Gold-Dreh. Also komplett absurd. Und der kommt ja aus Mannheim und hatte da halt irgendwie, ne, das war doch so eine Autobahn-Raststätte, wo die gedreht haben.
Ja, das war dieses 100 Volt Starkstrom, so mache ich Merkel mal kurz einen Afro.
Also so ja. Also,
safe. Aber das war auch, ich finde, das ist zum Beispiel auch noch ein gutes Ding, was man ansprechen kann. Es gab auch so Artists, die aus meiner Wahrnehmung so fast nur in diesem Agro-HDF-Kontext existiert haben. Zum Beispiel Toni der Assi, der war so groß damals, aber halt aufgrund von den HDFs und ist dann aber darüber hinaus nicht so wirklich gewachsen. Also gab schon auch einzelne Sachen, aber das ist für mich so ein 100% so HDF-Künstler irgendwie, der so von diesem Format auch sehr krass gelebt hatte. Mit dem haben wir übrigens mal ein Interview planen wollen, aber das war dann so chaotisch, weil der irgendwo von Serbien in die Schweiz, ich weiß nicht, wir haben das so ein paar Wochen geplant, also ich glaube, der ist auch so sehr real, so wie man den in den Videos sieht, also sehr chaotisch und alles. Ah, witzig, ja, krass, stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Ja,
also auch heftig für den einfach. Ich meine, da hast du so diese legendäre HDF-Serie, wo wirklich alle großen Namen released haben. Sido, Farid Bang, Echo, Haftbefehl, Kool Savas. Es hat wirklich ganz Deutschrap darüber released. Also ich weiß gar nicht, wer nie über die released hat. Ein Bushido fällt mir direkt ein.
Flair?
Aber sonst...
Ah nee, der hat ja jetzt eins. Aber früher hat er keins. Also bis auf
ja genau, Flair hatte glaube ich früher auch keins, weil der dann auch glaube ich mit Agro im Streit war, sodass das halt nicht dazu zustande kam.
187.
Aber, ja okay, aber das war halt auch schon so ein bisschen dann die Zeit, wo das halt ausgelaufen ist, weswegen die dann keins mehr haben. Ich meine jetzt heutzutage, in den letzten 5 Jahren sind so viele Rapper gekommen, da gibt es jetzt schon noch so ein paar, aber so damals hat da eigentlich wirklich jeder mitgemacht und jeder ein HDF, vielleicht so ein Casper oder Prinz Pi vielleicht nicht, aber selbst bei denen könnte ich mir auch so mäßig wie so Raff Camora oder so vorstellen, dass die doch eins hatten. So, ne? Ja. Also es war wirklich ein krasses Format, wo einfach ganz Deutschrap vertreten war und dass dann jemand wie Toni der Assi auf Platz 1 steht, ist schon sehr heftig, also sehr geil. Muss, das Gefühl muss sehr geil für ihn sein.
Ja, Mann. Wobei, was mir gerade einfällt, diese Auftritte von Rappern im Hintergrund sind ja auch sowas Witziges, ne, wie jetzt bei Capo mit Hafti oder zum Beispiel, was mir noch so im Kopf ist, also UFO war auch bei irgendjemand anderem dann noch im Hintergrund, bei irgendwie Said oder so.
Ja,
ah ja, genau. Und weil ich gerade 187er gesagt habe, Bones ist tatsächlich im Video von den 1019 Jungs, also so Nizzy und Lucio und sowas, ist der am Anfang, die haben ihr HDF in so einem Rewe gedreht und das beginnt in so einem Lagerraum vom Rewe und da ist so, sieht man so kurz, dass Bones auch da steht und dann rappen die jetzt so durch den Rewe durch und so, da ist dann Bones nicht mehr dabei, aber hat dann zumindest so einen kleinen Mini-Auftritt. Ja.
Krass.
Aber gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt mal ganz gut aufgearbeitet, was HDF so für uns bedeutet hat, wie es allgemein funktioniert. Trotzdem noch sehr viel, was man darüber herausfinden kann. Und wir haben ja schon im Intro gesagt, so ein bisschen die Frage so, ey, kann HDF wieder so werden wie damals? Und ich finde, es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich meine, offensichtlich ist irgendwie so, dass es halt damals gab es nichts anderes. Also das hatte eine andere, einen anderen Stellenwert für die Rapper, wie du gesagt hast, dass Abdi sofort seinen Job gekündigt hat, als er erfahren hat, HDF kommt. Ja, so ist es heute wahrscheinlich nicht mehr. Plus du hast halt heute als Artist auch noch TikTok und Insta und deinen eigenen YouTube-Channel. Das gab es damals auch nicht, ja. Und das ist ja einfach schon mal so was Grundlegendes, was so unterschiedlich ist. Aber ich meine, HDF war halt auch einfach so ein Spirit-Ding. Es ist so ein Kultur-Ding. Und ich, ja, irgendwie, die machen das schon gut jetzt in der neuen Staffel. Also, aber es ist trotzdem auch ein bisschen anders wie früher. Ich kann nicht sagen, warum.
Ja, also ich meine, so man muss wirklich sagen, die haben sehr, sehr lange durchgehalten. Es ist ja normal, dass einfach so Sachen so einen Hype haben und dann ist der Hype weg. Und ich finde, Agro TV hatte mit diesem HDF-Format vorne, so 2009 ging das los, gefühlt war auch direkt der Hype darauf, so, also dieser Anfangshype. Dann hattest du irgendwie so diese Staffeln, wo es diese ganzen legendären All-Stars gab, wo ganz viele Rapper drin waren, die auch übelst abgingen. Und dann hattest du so die Zeit, wo es abflacht, aber wo dann manchmal trotzdem noch so krasse Dinger kamen, wie zum Beispiel das Sixten-Ding. Irgendwie so. Und das war, also das war ja schon so eine extrem krasse Zeitspanne. Und irgendwann war dann halt auch dieser Deutschrap-Mainstream-Hype. Und wir sehen ja auch, dass sich die Deutschrapper insgesamt einfach anders verhalten. Ich meine, früher warst du als Deutschrapper, hast gerne Interviews zur Album-Promo gegeben. So früher hattest du als Deutschrapper auch noch gar keinen eigenen Deutschrap-Channel, also gar keinen eigenen YouTube-Channel. Und das sind halt einfach Sachen, womit sich Agro TV heutzutage rumschlagen muss. Ne? Jeder Rapper hat einfach seine eigenen Kanäle. Sei es Instagram, sei es TikTok, sei es YouTube. Überall sind die Rapper selbst mit einem Kanal vertreten, der meistens schon eine starke Reichweite hat. Das heißt, du brauchst nicht mehr diese Plattform, wo dein Video released wird, so grob gesagt. Und trotzdem finde ich auch, wie du sagst, ne, also so dieses Comeback mit Ammo hat schon mal übelst gefetzt, auch weil man so direkt so dieses hatte, so ey, das ist so ein Rapper, der bringt so diesen gleichen Vibe rüber, wie man damals diese Main Character bei HDF hatte so, aber ist trotzdem so von der New School und das hat schon mal richtig gut funktioniert und ich glaube, das nächste, was dann kam, war aber leider ein halbes Jahr später erst mit Summer Jam und Casey Rebel, was dann auch voll geil war, weil das so zwei alte Legenden waren und beim Summer Jam bin ich mir gerade nicht mal sicher, hatte der überhaupt einen HDF davor?
Ja.
Oder einen Casey?
Ja, also das weiß ich gerade Summer Jam auf jeden Fall.
Okay.
Der hatte dieses, die zwei sind wieder im Tor. Ich glaube.
Okay.
Nee, warte, ich rede, glaube ich, Müll. Aber Summer Jam hatte auf jeden Fall eins. Da hatte der nämlich noch so ein, ey, wer hatte das denn erzählt? Ich glaube, bei unserem ersten Ali-Ass-Interview hatte Ali das so angesprochen, dass er so den Style von Summer Jam früher so witzig fand, weil der so mäßig so Holzfällerhemden hatte und so. Und das hatte der da in diesem HDF auch an, so ein kariertes Hemd, aber so miesen Gangster-Rap gedroppt und so. Geil. Aber der hatte auf jeden Fall, aber ja.
Okay, ja. Ja, genau, auf jeden Fall, so, dann kam ja Flair, Saad und so und jetzt sind einfach gute dabei, du hast sie ja eingangs schon alle erwähnt, das heißt, eigentlich ist es richtig, richtig stark, finde ich, wie die neue Staffel aufgebaut haben, man muss, glaube ich, halt einfach betrachten, dass man vielleicht so diesen gleichen Vibe nicht mehr zurückbekommt, aber auch so view-technisch waren da manche dabei, die halt einfach gut abgingen, also jetzt noch nicht so dieses Agro-Gold-Level, so, wenn da noch so danach gerechnet wird, aber trotzdem so ganz stark halt. Und man muss halt einfach betrachten, dass sich Deutschrap insgesamt geändert hat. Aber eigentlich dadurch, dass es auch so ein starkes Videoformat ist, keine Ahnung, hätte man vielleicht auch irgendwo diesen Switch krasser auf Social Media nochmal kriegen müssen. Ne? Also ich glaube, Agro TV ist einfach kaum bei Instagram vertreten. Und wenn ich jetzt so gesagt habe, ne, Axel probiert jetzt auch so ein bisschen behind the scenes so bei TikTok so die alten Sachen hochzuladen. Also ich glaube, gerade bei TikTok könnte man eigentlich sowas so krass da rein revolutionieren. Also vielleicht auch wirklich diesen Switch, den ja TikTok selbst gar nicht schafft, dass so Musikvideos dort released werden, könnte sogar so einen Agro-TV auf die Reihe bekommen, indem man einfach so vielleicht das Ganze auch ein bisschen kürzer macht, so One Minute, One Take oder so, weißt du? Und dann wird eine Minute so ein Freestyle reingerappt.
Ja, genau, so ein 16er in die Kamera gerappt, ja, irgendwie, ja, aber genau. Auch so HDF-Style, so, ja.
Ja.
Ja. Let's see. Also auf jeden Fall ist da ja noch viel kreativer Input dahinter. Ich finde es auch geil, wenn man so Axel in den Interviews hört, der ist voll Feuer und Flamme. Also der hat auch neulich in einem Interview gemeint, dass irgendwie sein neues Lieblings-HDF ist jetzt das mit X-Wave und so mäßig nicht mehr das mit Oleg Sash, was irgendwie immer sein Lieblings-HDF war. Also so, der ist da auch voll am Start irgendwie. Und deswegen, ich glaube, wir haben so viele Rapper im Moment, so das können die auch irgendwie leveragen. Also keine Ahnung, heute an einem Release-Friday kommt mehr Mucke raus wie damals. damals in 2 Monaten oder so, was halt auch wieder alles so ein bisschen verschiebt. Und deswegen ist da schon noch viel Fantasie dahinter. Und ja, also ich bin gespannt, was noch alles von HDF so kommt. Ich würde mich auch freuen, vielleicht irgendwann mal Axel mal bei uns im Interview begrüßen zu können.
Yes.
Aber wenn wir schon über Interviews sprechen, dann möchte ich auch einmal ganz kurz den Fokus auf unsere neuen beiden Interviews mit Majo und vor allem auch mit Nate legen. Also so spannende Interviews. Also bei Nate wirklich war ich wie bei HDF-Video gefesselt. Der hat nur spannende Sachen gedroppt und so ehrlich und so, weil also wirklich ein richtig geiles Interview. Also checkt das auf jeden Fall aus. Auf YouTube findet ihr es noch mit Video dazu. Kann ich nur empfehlen.
Ja, Mann, checkt das ab, lasst ein Abo da auf YouTube, hier bei uns im Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Liebe da lassen wollt, dann gerne auch 5-Sterne-Bewertung. Wenn ihr supporten wollt, dann Nate-Interview mit Hype-Punkten versehen. Geht ganz fix, damit wir da wirklich die Folge in die Top 100 bekommen, deutschlandweit. Das wäre sehr, sehr krass. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, passt auf euch auf, war eine sehr geile HDF-Folge, sehr krasse Nostalgie-Feelings. Yes, wir hören uns.